Guten Morgen, Jenny hier. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich bin krank. Und deswegen klappt das mal wieder nicht mit dem Monologteil und so. Mein Wochenende bestand hauptsächlich davon, Tee zu trinken, Zwieback zu knabbern, meine Zunge in Knoten zu haben und auf der Couch zu schlafen. Also ja, sorry, sorry. Ich bringe euch trotzdem heute eine neue Folge, weil das Gespräch mit Herrn Hampe zur Krise der Aufklärung mir super gefallen hat, als wir es gemacht haben. Und ich hoffe, dass es euch super gefällt beim Hören. Es ist etwas philosophisch geworden, was ich gut finde. Ich kann sein Buch nur sehr empfehlen, findet ihr natürlich in den Shownotes. Herzlichen Dank übrigens an alle fürs Feedback an der Stelle. Und ich freue mich über jede Unterstützung, ich freue mich über jedes Feedback und ich freue mich über jeden Hörer und jede Hörerin. Also herzlichen Dank dafür. Es freut mich immer von euch zu hören. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, geht das über PayPal Steady Überweisung. Und Daueraufträge Überweisung sind mir tatsächlich am allerliebsten, weil da muss ich keine Gebühren an Steady zahlen. Und sonst, ja. Teilt, liked diese Podcast-Folge auf den sozialen Kanälen eurer Wahl. Empfehlt sie euren Freunden, Familie weiter, wenn sie euch gefällt. Und das ist auch eine Art von Unterstützung. Unterstützung ist auch, wenn ihr den Podcast nett bewertet beim Podcatcher eurer Wahl, Apple, Podcast Addict. Da lese ich dann auch immer nette Kommentare. Manche sind nicht so nett, aber das ist auch okay. Es muss ja nicht allen hundertprozentig gefallen. Solange es keine Beleidigungen sind, kann ich mit allem leben. Also, insofern wünsche ich euch an der Stelle erstmal einen wunderschönen Start in die Woche, in den Montag. Bleibt gesund. Zieht euch warm an. Es wird ein kalter Herbst und so wie ich das sehe, ein kalter Winter. Heizt gut, auch wenn es teuer ist. Lasst eure Wohnung nicht auskühlen und schimmeln. Und ja, haltet die Ohren steif. Wir hören uns. Bis bald.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich begrüße heute Michael Hampe. Wir wollen über die Krise der Aufklärung, über die Fortsetzbarkeit einer Lebensform sprechen. Das Buch dazu ist erschienen bei Surkamp Taschenbuch Wissenschaft. Der Verlag war so freundlich, mir ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Herzlichen, herzlichen Dank. Ist für alle, die es kaufen wollen, in analoger Form für 22 € zu haben. Gibt es sicherlich auch digital, stelle ich alles in die Shownotes. Schwer zu empfehlen, das Buch, vor allem in der aktuellen Zeit. Vor allem für die, die sich auch ein bisschen mit philosophischen Büchern und Gedankengängen beschäftigen wollen und vielleicht auch ein bisschen der Gegenwart und der Realität entkommen möchten und mal ein bisschen philosophisch schwelgen wollen. Aber bevor wir zu meinen Fragen zum Buch kommen, Herr Hampe, stellen Sie sich doch mal kurz vor, wer ist Michael Hampe und wenn ja, wie viele?
Erstmal vielen Dank, Frau Günther, für die Einladung zu dem Podcast. Ja, ich bin Professor Philosophie hier an der ETH Zürich, in meinem letzten Dienstjahr gerade. Und ich habe Philosophie, Psychologie, Biologie und Literaturwissenschaft studiert, wollte ursprünglich auch mich mit Physiologie beschäftigen, habe dann Philosophie als Parkstudium begonnen. Und bin da irgendwie hängen geblieben und habe dann aber nach dem Philosophiestudium noch Humanbiologie studiert und vor allen Dingen Verhaltensgenetik gemacht. Das war so zu der Zeit, als man glaubte, dass Gene neuronale Strukturen determinieren und neuronale Strukturen das Verhalten. Also wusste man noch nicht so viel über die Plastizität des Gehirns und auch noch nicht, die Epigenetik gab es auch noch nicht. Also dass das alles auch von der Umwelt bis ganz nach unten geht. Das war unbekannt, sodass die Biologie, die ich gelernt habe, relativ schnell veraltet war. Aber das war für die Beschäftigung mit Philosophie der Biologie eigentlich ganz nützlich. Und das ist etwas, was ich hier auch an der ETH viel gemacht habe. die Naturgesetzlichkeit in verschiedenen Naturwissenschaften und inwiefern die Biologie eine Sonderstellung da einnimmt, ob sie auch auf die gleiche Art und Weise von Naturgesetzen ausgeht wie die Physik beispielsweise. Und dann hat mich etwas interessiert schon vor meinem Philosophiestudium, was dann später akademisch sehr relevant geworden ist, nämlich ob es so etwas wie ein philosophisches Leben geben kann, also ein Leben, das nicht durch religiöse Dogmen und politische Parteiungen beherrscht ist. Das ist eine Idee, die es in der Antike gegeben hat, die philosophische Gemeinschaft in der Antike, also die Platonische Akademie, die epikureischen Gärten waren ja auch Lebensgemeinschaften. Und die Philosophie war kein Hochschulfach in dem Sinne, sondern war quasi eine Vorstellung, wie in einer Gemeinschaft darüber nachgedacht werden kann, wie man zusammenleben könnte, ohne dass man sich notwendigerweise auf bestimmte Traditionen bezieht, dass man so etwas wie einen politischen Führer hat. Diese Idee ist immer wieder aufgeflammt. Man kann das auch alles sehr schön nachlesen in den Publikationen von Pierre Hadot. Aber es ist dann, die philosophischen Gemeinschaften sind im Grunde, jedenfalls in Europa, in den christlichen Klöstern aufgegangen. Und erst meiner Ansicht nach im 19. Jahrhundert hat es in den USA im philosophischen Pragmatismus wieder so etwas gegeben wie den Versuch, die Philosophie direkt an das Leben von Menschen anzuschließen. Und das hat mich dann immer interessiert, seit meiner Doktorarbeit im Grunde, seit den 90er Jahren, wie man die Philosophie außerhalb der Akademie lebensrelevant machen kann. Also wie man sie zu etwas machen kann, was nicht einfach nur ein akademisches Karriereprogramm ist, was nicht einfach nur darin besteht, dass man in Peer-Reviewed Journals an Debatten teilnimmt. Und es gibt natürlich Philosophen, die in der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle spielen, Jürgen Habermas beispielsweise oder Herr Precht, die tun das auf unterschiedliche Art und Weise. Aber die Frage, ob Menschen ein philosophisches Leben führen können, also ob sie sich quasi friedlich diskutierend darüber einigen können, wie sie zusammenleben wollen, die ist meiner Ansicht nach immer noch aktuell und durch die globalen Krisen ist sie immer aktueller geworden, meiner Ansicht nach, und hat auch einen neuen Twist bekommen, weil eben auf unterschiedlichen Kontinenten auf der Erde unterschiedliche Wertvorstellungen herrschen, vielleicht auch unterschiedliche Philosophien. Kann man sich jetzt die Frage stellen, was würde es eigentlich bedeuten, wenn auf dem ganzen Globus die Menschen darüber sprechen, wie sie gemeinsam auf diesem Globus zusammenleben wollen und dabei nicht durch religiöse Dogmen oder politische Fanatismen gelenkt sind. Und dann sind wir im Grunde bei dem Thema, um das es in diesem Buch geht, also bei dem Aufklärungsthema.
An der Stelle müsste man sicherlich Herrn Thiel hier einladen und der würde dich wahrscheinlich so in die
Ja.
Richtung Antichrist-Anhänger schieben.
Kann wohl
Ja.
sein,
Wie
ja.
kannst
Sechs,
du
sechs, sechs,
dir
ja.
nur vorstellen, dass auf der gesamten Welt Menschen friedlich philosophierend darüber reden, ob sie und wie sie friedlich miteinander zusammenleben könnten? Das ist ja schon fast Weltregierung, das ist ja schon fast Antichrist.
Warum wäre das die Weltregierung, wenn sie miteinander sprechen? Also sie regieren sich doch dann selbst, nicht? Also
Ja, aber das ist ja gefährlich, wenn alle miteinander friedlich leben. Mir scheint, die Idee von Peter Thiel, es ist für ihn ein Graus, wenn Menschen friedlich miteinander reden und zu dem Schluss kommen könnten, weil das ist ja die Gefahr, dass eigentlich alle nur ein gutes Leben wollen. Also ein Haus also ein Dach über dem Kopf, genug zu essen. Und wie erreichen wir das? Und dem entgegen stehen natürlich gerade Menschen wie Peter Thiel, die unglaublich viel Macht und Geld anhorten und das nicht teilen wollen. Weil Ressourcen auf dem Planeten sind endlich. Und wenn wir genug verteilen wollen, und dazu würde man ja irgendwann kommen müssen zu dieser Frage, wenn man miteinander redet, wie leben wir friedlich auf diesem Planeten zusammen? Das bedeutet auch, wir müssen die Ressourcen einigermaßen fair verteilen. Da sind ja Menschen wie Peter Thiel nicht zwangsweise wortwörtlich auf der Abschussliste, aber sie würden sicherlich aufgefordert werden, ja, gib mal was ab. Und das ist für ihn der absolute Graus. Weil du beschreibst es ja, ich greife so weit vor, aber du beschreibst es ja in deinem Buch auch ganz gut, dass diese Art von Techno-Feudalisten denken, sie sind super intelligent, haben den höchsten IQ, und alle, die nicht so sind wie sie, nicht so intelligent, nicht coden können oder was auch immer, sind weniger wert und dürften ihnen keine Vorschriften machen. Und in der Masse der Menschen auf diesem Planeten gibt es davon jede Menge. Und die würden ja dann friedlich zu dem Schluss kommen, also eigentlich müssten wir euch hier ein paar Regeln geben, an die ihr euch auch zu halten habt. Und das wollen die Techno-Feudalisten natürlich auf gar keinen Fall.
Ja, da sprichst du einen interessanten Punkt an. Der hat was mit Hierarchien zu tun, scheint mir. Also es ist unterschiedliche Form des hierarchischen Denkens gegeben hat, den Rassismus beispielsweise, dass man Hautfarben hierarchisiert hat, den Sexismus, dass man Geschlechter hierarchisiert hat. Und ich glaube, schon in den 90er Jahren ist prophezeit worden, dass in Amerika so etwas wie ein Intelligenzfaschismus im Entstehen ist, dass eben die Menschen nach IQ hierarchisiert werden. Das werden sie vielleicht überall auf der Welt in gewisser Hinsicht, dass IQ-Tests benutzt werden, also die sind ja ursprünglich erfunden worden, um zu entscheiden, wer eine Offiziersausbildung in Frankreich machen soll und wer nicht, bei wem sich das lohnt. Also dieser Binet-Wechsler-Test war ein Test, der bei der Musterung gemacht wurde. Und die einen bestimmten IQ hatten, haben dann eine Offiziersausbildung gemacht, die da drunter waren, in die wurde diese Ausbildung nicht investiert. Aber das ist dann ja unglaublich verbreitet worden. Auch ich musste in der Grundschule IQ-Tests machen, weil das angeblich eine ganz besonders moderne Schule war. Wir wurden da jedes Jahr getestet und dann wurden auch das Ranking vor der ganzen Klasse verlesen. Das war eine schauerliche Veranstaltung. Aber ich denke, du hast völlig recht. Es gibt im Silicon Valley so ein paar Leute schon seit langem, die meinen, dass politische Macht und Intelligenz irgendwie korreliert werden soll und dass diejenigen, die intelligenter sind, nicht durch Leute regiert werden sollten, die unintelligenter sind. Das wird dann auch noch gekoppelt mit zwei weiteren Vorstellungen meiner Ansicht nach bei Leuten wie Peter Thiel und Elon Musk. Also ich habe die jetzt nicht sehr gründlich studiert, sondern Interviews gesehen mit ihnen. Und über sie gelesen. Die haben ja auch, wenn ich das richtig sehe, jetzt keine ausführlichen Bücher über ihre Vorstellung verfasst. Aber es gibt noch zwei weitere Elemente neben der Intelligenz, nämlich die Fähigkeit zur Disruption, also die Fähigkeit, scharfe Entscheidungen zu treffen und Entwicklungen zu unterbrechen. Und eine aus dem Science-Fiction stammende Fortschrittsvorstellung. Also Peter Thiel sagt das ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es das Versprechen gegeben hat, dass man den Krebs besiegt, dass man die Demenz besiegt. Er greift, glaube ich, auch die kartesische Vorstellung aus dem Diskurs de la Méthode auf, dass man die Krankheiten und den Tod besiegen kann und vielleicht das Bewusstsein irgendwann mal auf den Computer hochladen kann.
Ja, Herr Thiel ist noch nicht mal der Meinung, dass die Menschheit überleben sollte, sondern er ist da so ein Transhumanist. Ja. Also die Überwindung der menschlichen Begrenzung. Das ist ja überhaupt die ultimative Weiterentwicklung seiner These, dass ihn nichts und niemand begrenzen darf. Noch nicht mal die menschliche Sterblichkeit darf ihm Vorschriften machen, wann er zu sterben hat. Deswegen ist er wohl auch so der Meinung, also die Menschheit an sich sollte nicht überleben, aber ich als meine Essenz sollte überleben, aber fernab meiner menschlichen Hülle. Und das ist für mich der Beleg dafür, dass er ein absolut abartiges Wesen ist, das tatsächlich in meinen Augen, und da bin ich ein bisschen radikal, aus dem Genpool der Menschheit entfernt zu werden sollte, weil sowas ist absolut krank. Zu denken, man könnte die Sterblichkeit überwinden. Also im Prinzip erklärt er sich zu einer Art Gott. Ja.
Ja, also ich würde vorsichtig sein mit Abartigkeit und aus dem Genpool entfernen, weil man dann quasi
Ja, ich habe gesagt, das ist sehr, sehr radikal und gehört sich natürlich auch nicht.
Nein, ich wollte nicht sagen,
Aber
dass ich es nicht
ich
gehört,
finde,
aber man.
er ist sehr, sehr gruselig und sollte
Ja.
keinerlei Macht und Einfluss haben eigentlich.
Ja. Also ich verstehe dieses Urteil, ich denke aber, dass quasi diese, wenn man ihm auf diese Art und Weise entgegentritt, wendet man vielleicht ähnliche Denkschema an, wie
Ja,
er selbst sie
ja.
anwendet auf ihn. Aber ich stimme dir zu, dass das ein merkwürdiges Denken ist, bei dem Science-Fiction-Vorstellung und Religionsvorstellung irgendwie miteinander verkoppelt werden. Und bei dem die Idee, dass alle menschlichen Probleme technische Probleme sind, die gelöst werden können, vorherrschend ist. Und dass Fortschritt auch immer etwas damit zu tun hat, dass es eine technische Lösung für Probleme gibt. Und der von mir sehr geschätzte Philosoph Raymond Geuss hat mal gesagt, dass es eine kulturelle Phase gegeben hat, bei der Menschen daran gearbeitet haben, wie sie mit den Umständen, die ihnen zugemutet werden, zurechtkommen. Also sie haben quasi an sich selbst gearbeitet, um beispielsweise mit ihrer eigenen Sterblichkeit fertig zu werden. Und es hat eine kulturelle Phase gegeben, bei der Menschen vor allen Dingen an Problemlösungen orientiert waren, sodass sie nicht mehr Zumutungen ausgesetzt sind. Und ich glaube, der Leute wie Peter Thiel oder solche, also vor allen Dingen auf die Technologie fokussierten Fortschrittspersonen sind der Meinung, dass die Arbeit an sich selbst eigentlich sekundär ist. Und wahrscheinlich auch, dass Leute, die nicht in der Lage sind, bestimmten technischen Fortschritt selbst voranzutreiben, eigentlich irrelevant sind für die Menschheit, nicht? Und das finde ich eine sehr problematische Vorstellung, ja.
An der Stelle, ich komme gleich zu meinen Fragen, die ich habe. Wir sind so fernab von dem, was ich eigentlich alles fragen wollte. Erstens, ich empfehle ganz, ganz stark mal dieses Buch meinen Hörerinnen und Hörern von Sunil Amrit. Brennende Erde, eine Geschichte der letzten 500 Jahre. Er beschreibt auch ganz gut, wie wir uns extremst von unserer natürlichen Lebensweise entfernt haben, zunehmend auf Technik setzen und uns von dem, was uns ernährt und überhaupt das Leben ermöglicht, auch entfernen. Also ich bin kein großer Fanatiker, was so Veganismus angeht oder Naturnähe, aber eine gute Beziehung zum Planeten Erde ist schon gut. Und dieser extreme Technikglaube ist, glaube ich, an sich auch ein gefährliches Extrem, das man kritisch hinterfragen sollte. Und zweiter Punkt finde ich halt auch ganz interessant, diese Typen wie Thiel, Musk und Co., die denken ja, wir sind die reichsten Menschen der Welt geworden. Wir sind perfekt. Wir müssen nicht an uns arbeiten. Also ist das so und so Humbug. Wer an sich arbeitet, und ja, also wir sind perfekt, also brauchen wir nicht an uns arbeiten und deswegen ist das alles Humbug. Und an der anderen Stelle, du hast vorhin von Intelligenz gesprochen und diese Menschen halten sich für unglaublich intelligent. Und sind eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich gescheiterte Personen. Wie viele Kinder hat Elon Musk jetzt mittlerweile mit wie vielen Frauen? Ja, also wie intelligent kann dieser Mensch sein, wenn er es nicht schafft, eine vernünftige Beziehung mit seinen Ehefrauen oder seinen Kindern zu führen? Das scheint mir kein besonders intelligenter Mann zu sein. Also von welcher Art von Intelligenz sprechen wir überhaupt? Und wenn man nur davon spricht, dass sie einen hohen IQ haben, was auch nicht zwangsweise stimmen muss, und hoher IQ und hohes Bankkonto irgendwie zusammenhängen und das zu einem erfolgreichen und guten Menschen macht. Na, ich weiß ja nicht. Ich dachte, das haben wir eigentlich vor ein paar Jahrhunderten hinter uns gelassen, diese Denke, dass viel Macht und Geld einen zu einem guten Menschen macht, der ein Recht auf Führung hat.
Ja, es ist ein Gedanke, der, ich glaube, aus dem 19. Jahrhundert stammt und dann verschärft worden ist. Also es ist eigentlich ein sozialdarwinistisches Denken, würde ich sagen. Also Darwin selbst hat das gar nicht geglaubt. Darwin selbst hat vor der letzten Ausgabe von der Ursprung der Arten, ich glaube, in seinem Tagebuch geschrieben, never say higher and lower again, sag niemals höher und tiefer. Aber der Darwinismus ist so interpretiert worden, als gäbe es in der Evolution eine Entwicklung zu höheren Lebewesen. Und das höhere Lebewesen, die sind, die sich am meisten auf dem Globus verbreiten können. Und vermeintlicherweise sind die Menschen in der Hinsicht sehr erfolgreich. Das stimmt biologisch überhaupt nicht. Also die meisten Lebewesen sind Einzeller, die im Boden hausen, nicht? Und die haben sich auch nicht sehr verändert, ja. So.
Und wenn wir auf Mehrzeller kommen, dann ist dieser Planet der Planet der Ameisen übrigens, ja.
Okay, ja, das sind die Erfolgreichsten. Die sind vielleicht im IQ-Test auch nicht so besonders gut, nicht? Also die.
Nee, aber ziemlich soziale Wesen.
Ja. Und dann gab es eben vielleicht vor allen Dingen in den USA die Tendenz, mit Reichtum, mit Geld den Erfolg zu messen. Also nicht nur der IQ-Test ist eine Quantifizierung der Fähigkeiten einer Person vermeintlicherweise, sondern auch die Menge an Geld, die auf dem Bankkonto ist, sodass hochintelligente und besonders reiche Menschen vermeintlicherweise besonders erfolgreiche Menschen sind. Das aber eventuell Nebenfolgen hat, also die du gerade auch benannt hast, also dass die Anhäufung von unglaublichen Reichtümern eventuell ökologische Folgen hat und dass die Tatsache, alles als ein technisches Problem im Leben zu betrachten, eventuell emotionale Konsequenzen hat, weil man nichts mehr einfach nur hinnehmen kann, das ist dabei eben ausgeblendet. Und ich glaube, das sind Nebenfolgen, unter denen wir gegenwärtig sehr stark leiden, unter den ökologischen Nebenfolgen und unter den affektiven Nebenfolgen, nicht? Also die affektiven Nebenfolgen wäre halt, dass wir uns in vielen Medien gegenseitig nur noch anschreien, statt uns friedlich zu verständigen.
Und damit komme ich dann zurück zu deinem Buch. Ich stelle fest, Philosophen sollte man einladen, wenn man mindestens 5 Stunden Zeit hat.
Sorry, wenn ich zu
wenn
lange
du,
rede.
wenn du, wenn du dann in Pension bist, kommst du einfach wieder und wir sprechen noch mal ein bisschen länger. Aber ich würde ja gerne mit dir ein bisschen auch über die Aufklärung sprechen und warum sie in der Krise ist. Also fangen wir damit an. Wann beginnt eigentlich die Aufklärung? Weil es ist, glaube ich, das erste Buch, in dem ich gelesen habe, dass es zwei Phasen von Aufklärung in der Menschheitsgeschichte praktisch gibt.
Ja, also man kann das so abzählen. Also der amerikanische Philosoph Hilary Putnam hat das mal in einer Vorlesung in Amsterdam abgezählt, für Europa zumindest, dass die erste Aufklärung die sokratische gewesen ist. Dass es also in Athen eine Kenntnis von anderen Kulturen außer der griechischen gegeben hat, dass eine Alphabetisierung stattgefunden hat, dass es eine Unzufriedenheit mit traditionellen Lebensweisen gab und Sokrates dann halt durch die Stadt gerannt ist und Gespräche angezettelt hat und die Leute verunsichert hat, weil er die Voraussetzung ihres Denkens und Handelns hinterfragt hat. Und das kann man vielleicht als die erste Aufklärung bezeichnen, also das sokratische Philosophieren. Die zweite Aufklärung ist dann um die Französische Revolution herum passiert. Die Französische Revolution ist vorgedacht worden von Leuten wie Rousseau. Da gibt es die Vorstellung, dass Menschen in der Lage sind, ihr Leben selbst zu steuern, dass sie autonom sind, dass sie nicht in Hierarchien leben müssen, dass jedes Individuum selbst entscheiden kann, wie es sein Leben gestalten kann. Und dann gab es auch einen berühmten Aufsatz von Immanuel Kant, Was ist Aufklärung? Wo er so einen Schlachtruf verkündet habe, mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also die Menschen auffordert, Autoritäten zu hinterfragen. Das ist quasi das kritische Denken gewesen. Und dann gibt es in der Gegenwart ein Problem, das Bruno Latour ganz gut dargestellt hat, dass das kritische Denken den Behälter, in dem die Aufklärung stattfindet, in dem die kritische Säure aufbewahrt wird, selbst zerfressen hat. So, heute sind wir alle kritisch, aber leider hat das nicht dazu geführt, dass wir uns von Autoritäten befreit haben. Also wir wenden das kritische Denken gegen alle Leute, die uns nicht passen und die eine andere Meinung haben, aber viele von uns laufen gleichzeitig unhinterfragt bestimmten Ideologien hinterher. Also es ist sehr schwer zu sagen, wann kritisches Denken angemessen ist und wann es unangemessen ist. Also es gibt ein Hinterfragen von Autoritäten, das selbst nicht gut begründet ist. Und das ist eigentlich aus einer Wut heraus passiert. Die da oben sagen das und das stimmt doch nicht. Wahrscheinlich wollen sie nur Geld machen. Die Professoren in den Universitäten, die wollen sich nur wichtig tun. Die erzählen, dass sie irgendwelche Experimente gemacht haben, aber das kann man ja alles beiseite tun, nicht? Also es gibt quasi einen Hyperkritizismus, dazu führt, dass man unbegründete Kritik übt und das hat dann emotionale Konsequenzen. Das führt dann quasi nicht mehr zu einer friedlichen Verständigung, sondern das führt dann zu verbalen Kampfhandlungen, würde ich das mal nennen.
Du schreibst in dem Buch auch von positiver Aufklärung und negativer Aufklärung. Was ist denn das?
Also, vielleicht schreibe ich was von positivem und negativem Utilitarismus, also dass man versucht, Leid zu vermeiden oder Glück zu vermehren. Das sind im 19. Jahrhundert zwei unterschiedliche Tendenzen gewesen. Und die Vorstellung, dass man für die Mehrheit der Menschen das Glück vermehren kann, die war tatsächlich politisch sehr wichtig lange Zeit und hat dazu geführt, dass man soziale Errungenschaften in der Politik, also den Sozialstaat letztlich eingeführt hat, das Elend zu vermindern versucht hat. Aber das ist meiner Ansicht nach philosophisch, trägt das nicht sehr weit, diese Vorstellung, nicht? Und die negative Vorstellung, man vermindert Leid im individuellen Leben, die ist tatsächlich auch für das Kommunikationsverhalten relativ wichtig. Also ob man sich quasi darum bemüht, sich vorzustellen, dass die andere Person eventuell recht haben könnte, ob man ihr eigene Gedanken leiht beispielsweise oder ob man Kommunikationssituationen selbst als Kampfhandlungen ansieht. Und da würde ich sagen, gibt es eine Tendenz in der Aufklärung, die selbst problematisch geworden ist. Das ist eine Tendenz, die problematisch geworden ist. Die andere Tendenz, die problematisch geworden ist, dass man andere Völker überfällt und sagt, ja, wir klären die jetzt mal auf und nebenbei können wir auch noch ihre Reichtümer einkassieren. Also die Vorstellung, dass man den Kolonialismus mit aufklärerischen Idealen betreibt, ist natürlich eine Katastrophe gewesen, die die Aufklärung auch diskreditiert hat auf dem ganzen Globus, die europäische Aufklärung, die zweite.
Wenn wir uns das Jahr 2025 angucken, was ist von der Aufklärung noch übrig und wie tief in der Krise steckt sie jetzt genau?
Also die Idee, dass Menschen gemeinschaftlich darüber entscheiden, wie sie leben wollen, die ist weiterhin lebendig, würde ich sagen. Die Vorstellung, dass man Menschen nicht hierarchisiert behandeln sollte, dass es höhere und niedere Menschen gibt, vielleicht sogar, dass es höhere und niedere Lebewesen gibt, dass das problematisch ist, dass man davon Abstand nehmen sollte. Diese Idee ist auch immer noch lebendig, würde ich sagen. Aber das, was Chakrabarti die Provinzialisierung Europas genannt hat, also dass Europa nicht mehr der Hort ist, der auf glaubwürdige Weise diese Ideale exportieren kann in die ganze Welt, das ist ein zentrales Problem für die Aufklärung geworden. Also die europäische Aufklärung hat sich durch den Kolonialismus diskreditiert. Die aufklärerischen Ideen sind für viele Menschen auf dem Globus ein Alibi gewesen, um andere auszubeuten, um Afrika, Indien, Südostasien zu unterjochen. Und das ist ein Problem. Es ist gut, dass es postkoloniale Studien gibt, dass die Geschichte des Kolonialismus aufgearbeitet wird. Die Gefahr dabei ist, dass man die Ideale der Aufklärung einfach unterpflügt und sagt, das war so ein Gequatsche, was einfach nur produziert worden ist, um bestimmte Ausbeutungsunternehmen voranzutreiben und zu legitimieren. Das glaube ich nicht. Das glauben auch viele Leute in Indien und Südostasien und in Afrika nicht, dass das so gewesen ist. Also die finden die Ideale der Aufklärung, der zweiten Aufklärung sehr wohl immer noch vernünftig. Aber es gibt keine politische Instanz mehr, die sie glaubwürdig auf dem Globus vertreten kann, meiner Ansicht nach. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Kommunikationskultur durch die Nebenfolgen der Technologien, die wir jetzt hier genießen können, auf eine Art und Weise verändert worden ist, die es einem fraglich erscheinen lässt, ob Menschen überhaupt in der Lage sind, sich noch friedlich über ihre Lebensform zu verständigen oder ob sie in universale Konkurrenzverhältnisse verstrickt sind. Und der Grund für diese universalen Konkurrenzverhältnisse, der hat vermutlich mit etwas zu tun, was man die Marktreligion nennen könnte, nicht? Dass man glaubt, wenn der Markt, der dazu führt, dass wa bessere Waren produziert werden, weil Unternehmen miteinander konkurrieren, auf alles ausgedehnt wird. Also, dass es einen Heiratsmarkt gibt, einen Wettbewerb der Universitäten, einen Wettbewerb der Krankenhäuser. Also, wenn diese Vorstellung, dass alles und jeder im Wettbewerb miteinander stehen, dann entsteht eine gewisse Aggressivität in der Kultur. Also die Redeweise der Unternehmen, dass sie einen Markt erobern, dass sie einen Gegner ausschalten müssen, ist ja eine bellizistische, ist ja eine kriegerische. Und diese Redeweise hat die ganze Kultur im Westen durchtränkt inzwischen. Und das macht friedliche Verständigung natürlich sehr, sehr schwierig. Die ist aber nötig, wenn man durch kollektives Nachdenken herausfinden will, wie man weiterleben möchte. Nicht, wenn man sich gegenseitig bekämpft, dann kommt man als Kollektiv nicht auf irgendwelche guten Ideen, sondern setzen sich halt die lautesten und brutalsten einfach durch. Und dann ist mit der Aufklärung vorbei. Dann existiert man wieder unter dem Joch derer, die in diesem Kommunikationsstreit am ehesten sich durchsetzen können.
Ich habe hier auch irgendwo noch die Frage zu stehen, also wo bleibt eigentlich das Menschsein in der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung? Und es gibt noch einen Part in deinem Buch, den ich mir auch ganz rausgenommen habe. Da geht es auch um diesen Technofeudalismus und Faschismus und welche Züge er hat. Und wo dann drin steht, also Empathie wird als Krankheit angesehen, friedliches Miteinander ist ein Problem. Es geht eigentlich darum, dass jeder mit sich selbst oder mit anderen in Konkurrenz ist und der Stärkste überlebt. Also im Prinzip ein Leben in einem permanenten Überlebenskampf, wo ich ja sagen würde, also die Welt, die die Aufklärung geschaffen hat und das Mittelalter, das wir hinter uns gelassen haben nach der Französischen Revolution, ist ja eigentlich in eine Welt, in der wir uns im Großen und Ganzen darauf geeinigt haben, dass friedliche Kommunikation eigentlich die bessere Variante ist. Dass es besser ist, wenn man nicht im permanenten Kampf miteinander, seinem Nachbarn, sowohl innerhalb als auch außerhalb der nationalen Grenzen ist. Indem man sich permanent fortbildet und indem nicht die Universitäten oder Schulen an sich nur dazu da sind, Arbeitskräfte zu schaffen und das war's. Also ich verfolge aktuell Nachrichten aus den USA und da reden Politiker aktuell hauptsächlich darüber, Kinder schon im Grundschulalter verkürzte Pausen zu geben und ihnen im Grundschulalter schon den Wert von Arbeit näher zu bringen. Also auch so in die Richtung, wer krank ist und selbst mit Krankenschein ist ein nicht entschuldigtes Fehlen in der Grundschule. Weil wir wollen ja unseren Kindern beibringen, dass Krankheit und Fehlen am Arbeitsplatz ein grandioser Fehler ist und dass sie dann falsch sind, ja, als Menschen. Krank sein ist ein Fehler und Fehlen ist ein Fehler und Essen ist ein Fehler. Und der einzige Sinn und Zweck von dir als Mensch ist es, ein produktiver Arbeiter zu sein. Und das ist die Entwicklung, die wir in Teilen in den USA sehen. Aber in anderen Teilen sehe ich das auch in Deutschland ja ganz akut, ja. Wenn darüber geredet wird, dass Menschen zu oft am Arbeitsplatz fehlen, weil sie krank sind. Nein, Menschen sind krank, ja. Menschen sind Menschen. Und da kam ich dann halt im Kern auf die Frage, wo bleibt eigentlich das Menschsein? Wo bleibt das? Die Empathie. Wo bleibt die Frage, ist das denn alles auf diesem Planeten arbeiten und dann tot umfallen? Oder war nicht die Idee der Aufklärung, dass wir auch mal durchatmen können, uns Gedanken machen können, uns austauschen können? Und ich glaube, nicht nur technisch gesehen, sondern generell diese ganze Entwicklung, die wir gerade haben, hin zu das Gehetztsein, keine Pause haben, macht Menschen unglaublich aggressiv. Und soziale Medien tun dann noch ihren Beitrag dazu, dass wir nur damit beschäftigt sind, uns gegenseitig anzuschreien. Sowohl im realen Leben jetzt zunehmend als auch digital. Und dass wir absolut durchdrehen alle. So meine Beobachtung.
Ja. Also ich glaube, diese Feststellung, dass Empathie ein Problem der westlichen Kultur ist, die stammt, glaube ich, von Elon Musk. Und auch da würde ich wieder sagen, wird etwas von Musk und vielleicht auch anderen aus der Tech-Branche fortgeführt, was bereits im 19. Jahrhundert im Rahmen des Darwinismus diskutiert wurde, inwiefern das, was wir unter Lebewesen beobachten können, tatsächlich hauptsächlich Konkurrenz ist und wie viel Kooperation es dort tatsächlich auch gibt. Und so ein Autor wie Kropotkin, ein russischer Anarchist, hat gegen die Sozialdarwinisten à la Spencer behauptet, es gibt viel mehr Kooperation, als ihr feststellt. In der Welt der Lebewesen, auch der nichtmenschlichen Lebewesen. Und inzwischen wissen wir, dass das richtig ist. Also es gibt überall symbiontische Verhältnisse, Bäume kooperieren mit Pilzen, unser Darm ist besiedelt von Bakterien, die für uns die Verdauung besorgen. Also es ist einfach biologisch falsch, dass überall.
Da nur kurz
Ja.
reingegrätscht, weil ich hatte vor kurzem hier den Autor von Survival of the Fittest.
Ah,
Und der
okay.
hat das auf tatsächlich auch sehr gute Weise beschrieben, wie wir schon auf kleiner zellularer Ebene nur dadurch überleben, auch als Menschen, weil wir in Symbiose mit anderen
Ja.
Lebewesen und Zellorganismen leben.
Ja, also das ist, vielleicht hat er auch auf die Mitochondrien verwiesen, die
Ja, ja,
wahrscheinlich
ja, ja.
eingewandert sind in unsere Zellen und die Energie bereitstellen und das ist auch ein symbiotisches Verhältnis. Und Jens Reichholf, der Zoologe, hat das mal auf den Punkt gebracht, dass die Menschen langsamer lernen müssten, in symbiotischen Verhältnissen mit diesem anderen Lebewesen auf dem Planeten zu existieren, nicht? Also die Vorstellung, dass Konkurrenzverhältnisse zu Erfolg führen, dass Empathie zu Misserfolg führt. Also mit anderen kooperieren und sich in andere hineinversetzen und für die was tun, ist biologisch völlig unbegründet. Das ist eine Missinterpretation oder ein Ignorieren der biologischen Fakten. Es gibt überall Kooperationen, es gibt überall Symbiosen und dass wir ein multizellularer Organismus sind, ist vermutlich das Resultat kooperativer Einzeller, die sich zusammengetan haben. Nicht? Also insofern würde ich sagen, diese Vorstellung, Empathie ist ein Problem unserer Kultur, ist von den Fakten nicht gestützt und ist schlechte Ideologie, ist quasi ein Kampfesschrei, nicht gegen Leute, die kooperieren wollen, weil Menschen, die herrschen wollen, ein Interesse daran haben, Kooperationen zu zerstören, weil wenn sich die Leute zusammentun, das kann man bei Hobbes sehr gut nachlesen. Auch der Mächtigste kann im Schlaf getötet werden, wenn sich die, die er beherrscht, zusammentun. Also Kooperation ist immer etwas Problematisches, um hierarchische Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Und deshalb sind die Leute, die an hierarchischen Verhältnissen ein Interesse haben, natürlich immer gegen Kooperation. Und das ist vielleicht auch das verborgene Motiv hinter dieser Aussage von Elon Musk. Was du da über die USA sagst, das kenne ich nicht, das ist sehr interessant, das wundert mich, weil es im Moment ja eher so aussieht, als würde uns die Arbeit ausgehen. Also die Effizienz, die durch künstliche Intelligenz erzeugt wird, also was ich aus China höre, die dunklen Fabriken, in denen Roboter durch KI gesteuert die Produktionslinien betreiben und in denen nur ab und zu mal ein Mensch noch durchgeht, aber Tag und Nacht hergestellt wird, die zeigen ja eher, dass uns die Arbeit ausgeht, oder? Ja.
Ja, aber das ist ja das Irrationale daran. Die Realität in China führt uns vor Augen, dass das, was in den USA in Teilen der vor allem auch MAGA-Bewegung propagiert wird, der Realität nicht entsprechen. Was MAGA da in Teilen macht, ist Sie wollen irgendwie alles, was nicht der weißen Rasse entspricht. Das ist die Ideologie auch von dem Mann hinter Donald Trump aktuell, Steve Miller, sozusagen jeden Weißen aus den USA vertreiben. Und dann haben wir so und so weniger Menschen. Und wenn wir weniger Menschen haben, dann gibt es bestimmte Arbeiten, die diese Menschen noch machen können. Unter anderem ja auch die Feldarbeit, weil die ganzen Mexikaner, die man jetzt gewaltsam aus dem Land vertreibt, nicht nur Mexikaner, sondern generell Lateinamerikaner, machen ja Landwirtschaft, körperliche Arbeit, wofür teilweise selbst Roboter nicht geeignet sind. Also ich habe noch keinen Roboter gesehen, der Erdbeeren pflücken kann, ohne dass sie zerquetscht werden. Wird sicherlich irgendwann geben, aber ja. Und ich glaube, die Ideologie dahinter ist, den Kindern beizubringen, dankbar und fleißig auf dem Feld zu sein für wenig Geld. Ja, und mit wenig Pausen. Und das so der ideale auch Zustand ist. Also ich glaube, es geht auch ein bisschen darauf zurück, dass im Kern die Ideologie vorherrscht und sie kommt eher von Steve Bannon als von den Tech-Milliardären aus dem Silicon Valley, die Welt der Gründerväter zu schaffen. In dem es reiche weiße Männer gab, die über viel Land verfügten, auf dem dann die nicht so reichen Weißen und auch Sklaven gearbeitet haben. Und also diese Welt wollen sie wie praktisch wieder zurückerschaffen. Und das ist ja eine Teil von MAGA. Und der andere Teil sind diese Tech-Milliardäre, die den Leuten noch nicht erzählen. Also sobald wir soweit sind, brauchen wir euch gar nicht mehr. Ja.
Ja, also diese ganze Bewegung hinter Trump oder die sich an Trump teilweise drangehängt hat, die ist sicher,
Die ist auch sehr divers,
die ist
ja.
divers und zerklüftet, wenn ich das richtig verstehe, ist Steve Bannon nicht gut zu sprechen auf die Tech-Milliardäre, die sich an Trump drangehängt haben. Also er hält das alles für unmenschlich. Und die Kombination aus einem IQ Faschismus und einem rassistischen Faschismus ist natürlich besonders beängstigend. Nicht, dass man auf der einen Seite sagt, wieder zurückkommen zu dem Blödsinn, dass es eine Hierarchie der Rassen gibt, wobei die Biologie den Begriff der Rassen inzwischen auch verabschiedet hat, was die Variabilität, beispielsweise der Hautfarben, die genetische Variabilität der Hautfarben angeht, gibt es dafür auch keine sehr festen Grundlagen, da Rassen zu unterscheiden. Aber in den USA wird das ja weiterhin beim Betreten des Landes gemacht. Wenn die Polizei Leute kontrolliert, dann muss sie in ihrem Protokoll aufschreiben, was für eine Rasse die kontrollierten Leute gehabt haben, ob sie Kaukasier oder Afroamerikaner sind und so weiter. Also es ist sehr merkwürdig, wie stark der Rassebegriff in den USA noch verwendet wird. Aber ein christlich-rassistischer Faschismus ist natürlich was anderes als so ein Intelligenzfaschismus. Das sind ganz unterschiedliche Hierarchien. Das Beängstigende ist, dass von ganz unterschiedlichen Gruppen hierarchisch gedacht wird dort, nicht? Und dass sie sich Donald Trump gleichermaßen bedienen. Was die Vorstellung angeht, dass man die Kinder möglichst schnell und früh zur Arbeit erziehen soll, ist das tatsächlich eine sehr alte. Also man kann mit Grausen in Kants Pädagogik lesen, dass man den Willen der Kinder sehr früh brechen muss, damit sie lernen, ihre Pflicht zu erfüllen und nicht einfach nur so rumspielen. Also die Vorstellung, dass die Menschen vor allen Dingen ihre Pflicht erfüllen sollen und arbeiten, ist eine, die in der Neuzeit sehr, sehr präsent ist und die in einem merkwürdigen Kontrast zu den Lebensidealen der Antike steht. Die antike Gesellschaft war eine Sklavenhaltergesellschaft und das Leben, das man als Sklavenhalter führen konnte, war das eigentliche Leben. Das eigentliche Leben war eins, in dem man nicht arbeiten muss. Also die Eliten haben sich in der Antike, in der griechischen und römischen Antike darüber definiert, dass sie ihr Leben frei gestalten können, dass sie Kunst, Philosophie, Politik betreiben können, aber dass sie nicht auf dem Acker schuften müssen. Ja.
An der Stelle, so ist es ja mit der Elite aktuell auch. Nur behaupten sie, sie würden ganz, ganz hart arbeiten. Oder findest du, dass Elon Musk jemand ist, von dem man so den Gedanken hat, der schuftet hart auf dem Feld? Oder ist seine Haupttätigkeit nicht eher in Politik und Selbstverwirklichung und der Umsetzung seiner Ideologie in der Gesellschaft.
Also ich weiß wenig über das Leben von Elon Musk. Ich weiß, dass er in Radioshows, so
Podcast.
wie Podcasts wie unserem hier,
Oh, nicht so wie unsere.
nein, nicht so wie unser, aber in diesem Medium behauptet er, dass er sehr wenig schläft, dass er dauernd Code schreibt, dass er permanent irgendwas erfindet. Inwiefern das Selbststilisierung ist oder der Wirklichkeit entspricht, das weiß ich nicht, aber es gibt diese Ideologie unter Unternehmern, dass sie mit ganz wenig Schlaf auskommen, dass sie permanent in Sitzungen harte Entscheidungen treffen und so weiter, nicht?
Ja,
Und
ja.
ich bin neulich in London mit dem Auto rumgefahren und habe dann an der Ampel gestanden und da war so ein Glashochhaus mit Offices. Und da schaute ich so in zwei Offices hinein und da schliefen die Leute vor ihren Bildschirmen. Das mittlere Management, nicht? Also man weiß nicht, was da passiert. Also es gibt auch Leute, die sagen, ab und zu wird eine harte Entscheidung getroffen und ansonsten spielt man Golf, hört Musik. Also wie hart die Leute tatsächlich arbeiten, ist unklar, aber sie produzieren nach außen auf jeden Fall das Image, dass sie das tun, nicht? Das ist aber, finde ich, merkwürdig. Also, man könnte auch genauso gut sagen, die Produktivität, die durch Maschinen ermöglicht wird, stellt die Menschen frei, ihr Leben auf andere Art und Weise zu gestalten, nicht? Und sie können sich überlegen, was sie für eine sinnvolle Lebensgestaltung, halten. Das kann etwas sein, was mit dem Dienst an anderen Menschen zu tun hat. Also wenn man im Krankenhaus arbeitet, als Pflegekraft oder als Arzt, wenn man im Supermarkt, das haben wir alle während der Corona-Krise gemerkt, wie viele Berufe es gibt, die unglaublich zentral sind dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert, die auch sehr hart sind, die aber in der öffentlichen Wertschätzung im Vergleich zu den disruptiven Unternehmern normalerweise gar nicht vorkommen, nicht? Ja.
Ich möchte dich ungern unterbrechen, aber da komme ich im Prinzip zu dem Kernpunkt bezüglich dessen, was ich als Krise unserer Gegenwart auch empfinde. Nämlich, es wird viel über die Deindustrialisierung gesprochen. Und da wird eine große Angstbubble aufgemacht. Leute, habt Angst, es kommt die Deindustrialisierung, ihr verliert alle eure Jobs, ihr werdet alle verhungern. Wer nicht arbeiten will, der kriegt keine Wohnung, dem wird das Geld entzogen. Wir hatten ja gerade die Bürgergelddebatte bezüglich dessen in Deutschland, wo dann aufgemacht wird, also wer nicht mitmacht, wer nicht zu Terminen kommt, der kriegt kein Geld mehr. Und das bedeutet dann kein Geld für Miete, kein Geld für Essen, kein Geld für gar nichts. Und auf der anderen Seite sieht man schon, also dass diese Entwicklung, die da passiert, hat nicht zwangsweise sehr viel damit zu tun, dass der Lohn in Deutschland zu hoch ist oder dass die Energiekosten auf einmal explodiert sind. Es hat auch damit zu tun, aber diese Entwicklung hat ja nicht gerade erst gestern eingesetzt und diese Entwicklung hat auch nicht eingesetzt, weil Robert Habeck der Wirtschaftsminister war. Es ist eine längerfristige Entwicklung seit den 70er Jahren. Ja? Und die hat hauptsächlich auch damit zu tun, was du schon beschrieben hast, nämlich der Tatsache, dass Arbeit zunehmend von Robotern und Maschinen übernommen wird. Früher oder später, diese körperliche Arbeit wird dann halt nicht mehr von Menschen gemacht. Und dann stelle ich mir wirklich die Frage, na, warum fällt es gerade in Demokratien, aber generell auch der Menschheit so schwer, nicht mal darüber nachzudenken, ja, dann haben wir eben eine Viertagewoche. Ja. Also, was ist denn daran so schwer, einen Tag länger auf der Couch zu sitzen? Mal in Ruhe ein Buch zu lesen oder sich mal Gedanken über die Welt zu machen. Okay, vielleicht sollten wir an den Tagen das Internet ausschalten. So als Tipp, ja. Nicht, dass wir versucht sind, uns gegenseitig im Internet anzuschreien. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dem vorzubeugen. Aber warum fällt es so schwer, auch denjenigen, die die Verantwortung tragen, uns in die Zukunft zu leiten, also Politikern, Utopien zu entwickeln und zu sagen, nein, das können wir. Die Existenz des Menschen und seinen Sinn ist nicht daran alleine, dass er 24/7 arbeitet und produktiv ist und den Reichtum anderer mehrt. Weil Fakt ist auch, egal wie produktiv du bist, du kommst einfach nicht mehr von der Stelle. Du zahlst gerade noch Miete und Essen Und du wirst aber nicht reicher. Die, die schon Geld haben, werden immer Geld haben, weil das System, wie es aktuell aufgebaut ist, so funktioniert. Aber denjenigen, die irgendwie nicht mehr von der Stelle kommen, denen sagt man, ihr müsst noch mehr arbeiten, während gleichzeitig alle sehen, also so dumm sind wir doch nicht. Wir wissen doch, wo die Reise hingeht. Sagt uns doch eine Alternative, zeigt uns doch eine Utopie auf. Und hört auf, Menschen zu drangsalieren, denen es so und so schon am schlechtesten geht. Also vielleicht ein bisschen viel, aber das interessiert mich halt. Wieso ist es so schwer von dieser Hierarchie, der wir müssen so viel leisten, loszukommen?
Ja, ich glaube, das sind drei Aspekte, die da miteinander verschränkt sind. Das eine ist die Arbeit, das zweite ist die Konkurrenz, über die wir schon gesprochen haben, und das dritte ist der Konsum. Die sind alle miteinander verschränkt, nicht? Also das menschliche Leben in westlichen Reichtumsgesellschaften, wie ich das manchmal nenne, ist dadurch bestimmt, dass es eigentlich nur einen Sinn hat, wenn man eine Arbeit hat, dass diese Arbeit dazu da ist, dass man Geld erwirbt, dass man, um Geld zu erwerben, in Konkurrenz mit anderen stehen muss, damit man eine gute Arbeit hat, indem man möglichst viel Geld erwirbt, und dieses Geld verwendet man dazu, bestimmte Waren zu konsumieren. Und
Wie
wenn
zum Beispiel Bücher.
Ja, zum Beispiel Bücher, ja, oder Autos oder Fernseher oder Computer oder bestimmtes Essen oder was auch immer, nicht? Und arbeiten, konsumieren und das in konkurrenzierten Verhältnissen zu tun, bestimmt das Leben der meisten in unseren Gesellschaften. Und wenn das wegfällt, wenn die Arbeit wegfällt, wenn man nicht mehr konsumieren kann, dann wird das sinnlos, das Leben. Weil wenn keine Interessen entwickelt worden sind, die andere Lebensinhalte ermöglichen. Also wenn du sagst, ja, man kann doch auf der Couch liegen und ein Buch lesen, setzt das voraus, dass einen das Buch interessiert. Und Interessen muss man entwickeln, wenn man,
Ja,
ja.
dafür muss man ja Zeit haben.
Genau.
Aber es gibt, also die aktuelle Lebensweise gibt uns nicht die Möglichkeit, diese Interessen zu entwickeln, weil wir dafür keine Zeit haben. Wir haben keine Lehrer, wir haben kein, also der Raum für Weiterbildung ist ja auch so unglaublich gering geworden. Der Raum für ehrenamtliche Tätigkeiten ist auch unglaublich gering geworden, weil wir dafür keinerlei Zeit haben. Das heißt, wenn Politik uns mehr Zeit geben würde, dann könnten wir diese Interessen vielleicht entwickeln. Ich sage nicht, dass jeder Mensch dazu befähigt ist, ein Hobby zu haben. Ja, vielleicht haben es manche Menschen auch nicht. Aber ich glaube, dass die Zahl der Menschen einer absoluten Minderheit ist. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, oh, ich würde gerne mehr Fußball spielen oder ich wäre gerne Trainer für die Fußballmannschaft meiner Kinder oder ich wäre gerne ehrenamtlicher Feuerwehrmann oder Frau. Ich glaube, da gibt es viele, viele Menschen, die fernab der eigenen Arbeit da einen Sinn finden wollen und mehr da Zeit darauf verwenden wollen.
Also da gebe ich dir recht, dass die Zeit ein Faktor ist dabei, aber ich denke, und dass viele Menschen zu wenig Zeit haben, ihre Interessen zu entwickeln. Aber ein anderer Faktor ist eben die Konkurrenz. Und die Konkurrenzverhältnisse führen zu einer Umkehrung von Mittel und Zwecken. Also wenn ich ein Buch lese, um eine gute Note zu bekommen, oder wenn ich Fußball spiele, um in die A-Mannschaft zu kommen, dann wird das Lesen des Buches ein Mittel, um in der Schule voranzukommen, und das Spielen des Fußballs wird ein Mittel, um das Ziel, in die höhere Mannschaft zu kommen, zu erreichen. Das wird, glaube ich, von den Psychologen manchmal als den Unterschied zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation bezeichnet. Das gibt es auch bei uns in der Akademie. Ich kann einen Forschungsantrag stellen, weil mich ein Thema unglaublich interessiert, oder ich kann ihn stellen, weil ich dann Geld einwerbe und von meiner Hochschule als ein erfolgreicher Professor angesehen werde, der viel Geld eingeworben hat. Und es ist, glaube ich, nachgewiesen, dass extrinsische Motivation destruktiv ist für die Wahrnehmung der Inhalte, beispielsweise von Kunst, beispielsweise von Sport, nicht? Wenn man im Sport immer nur gesagt bekommt, ja, du musst jetzt schneller laufen, sonst kommst du nicht in die erste Mannschaft, das führt dann entweder dazu, dass man keine Lust mehr hat, Oder dass man unter Zwang trainiert und sich dann nicht mehr für den Sport, für die Bewegung interessiert, sondern für den Pokal oder für das Aufsteigen im Ranking. Und wenn man dann rausfällt aus der Konkurrenzgesellschaft und nicht mehr aufsteigen kann, keinen höheren Level, wie das bei den Computerspielen heißt, erreichen kann, dann erscheint mir das Leben plötzlich völlig sinnlos. Also es müssten eben auch in den Schulen und in den Sportvereinen müssten quasi die Tätigkeiten selbstzweckhaft sein. Ich müsste das Buch lesen können, einfach weil mich das Buch interessiert und nicht, damit ich eine gute Note kriege. Ich müsste über den Platz rennen können, einfach weil ich gerne Fußball spiele und nicht, damit ich in die nächsthöhere Mannschaft komme. Ich glaube auch, dass Leute, die etwas gut können, das letztlich nur sehr gut können, wenn sie ganz viel Spaß an dem Zeug haben. Sodass die Konkurrenzverhältnisse sogar die Qualität der Arbeit zerstören, letztlich, denke ich. Ja.
Es gab ja dieses Attentat auf Charlie Kirk. Und der Attentäter stellte sich so raus, ist so, ich glaube, ein Teil einer Subkultur im Internet, in der viel Games gespielt werden, also bisher Games, PS4 und PS5 und sowas alles. Und in der viel Memes geteilt werden, die aber am Ende des Tages absolut bedeutungslos sind. Und diese Subkultur besteht viel aus jungen Männern, die aktuell im Leben absolut gescheitert sind, auch an diesem Konkurrenzsystem, das wir haben. Weil viele junge Mädchen mittlerweile, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, mit dieser Konkurrenzgesellschaft mittlerweile besser zurechtkommen, weil sie sich besser anpassen. Warum auch immer. Ja, also das System an sich ist ja immer noch ziemlich hierarchisch und ziemlich männerorientiert. Also es ist nicht so, als ob das gut ausgelegt ist für Minderheiten oder für Mädchen, um gut voranzukommen. Also dieses DEI und so, das ist es nicht. Es ist die Tatsache, dass die Minderheiten mittlerweile geschnallt haben, wie der Hase läuft und dieses System besser für sich ausnutzen können. Und das führt dazu, dass die Jungs mittlerweile hinten runterfallen. Und einige dieser Männer finden sich ja in dieser Subkultur wieder, indem sie alles für sinnlos halten. Also alles ist sinnlos, das Leben ist sinnlos. Alles wird sozusagen als, es ist praktisch ein Leben im Nihilismus. Ja, alles ist sinnlos. Und das ist für mich eigentlich, ich habe immer wenig Mitgefühl mit diesen Leuten gehabt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das gesamte System so ausgelegt ist, mein Leben sozusagen, wenn ich mit diesen ganzen Konkurrenzen und so nicht zurechtkomme, sinnlos macht. Dann tun sie mir langsam ein bisschen leid, um ehrlich zu sein. Weil
Ja,
dann ist das ganze System ist falsch. Und es liegt nicht alleine an diesen Jungs und Männern, sondern das System ist kaputt und es macht Menschen kaputt. Und dann haben wir als Gesellschaft mit diesen Menschen übrigens auch ein Problem.
Ja, das sehe ich auch so, dass es da eine Tendenz zum Nihilismus gibt. Und das ist philosophisch, glaube ich, etwas, was sehr tief geht. Also ich glaube, dass das Leben, ohne dass man nach irgendetwas streben muss, sehr sinnvoll sein kann, wenn man einfach in der Lage ist, bestimmte Phänomene wahrzunehmen, die eine große Intensität haben. Also wir sind ja alle dazu theoretisch in der Lage, uns an einem Waldspaziergang zu erfreuen, an einer Musik zu erfreuen, an einem Essen zu erfreuen. Und das hat alles damit zu tun, dass die Wahrnehmungsqualitäten potenzielle Sinnspender sind. Aber wenn diese Wahrnehmungsqualitäten alle vernutzt werden, in Zweckzusammenhängen, die letztlich auf Konkurrenz hinauslaufen, dann verlieren wir die Fähigkeit, sie wahrzunehmen, nicht? Oder wir verlieren die Fähigkeit, sie als etwas anderes wahrzunehmen, als Mittel für weitere Zwecke. Und wenn wir dann aus diesem Strebezusammenhängen rausfallen, dann sind wir tatsächlich in einem sinnlosen Zustand, weil wir verlernt haben, quasi die Phänomene intensiv wahrzunehmen. Und da würde ich dir recht geben, das ist ein schlimmer Zustand, ein depressiver Zustand. Also depressive Leute sagen, ja, sie haben das Gefühl, als würde eine Glasscheibe sie von der Welt trennen. Sie sind offenbar nicht mehr in der Lage, die Intensität der Phänomene, die sie umgeben, wahrzunehmen. Sie fühlen sich ausgeschlossen davon, nicht? Und das kann, glaube ich, ein Resultat sein davon, dass man aus diesen Konkurrenzverhältnissen herausgefallen ist. Und das ist ein gutes Argument dafür, dass Konkurrenzverhältnisse vielleicht als ein amüsantes Spiel, das Kinder manchmal spielen, Hunde rauflaufen, auch manchmal um die Wette, was sein können, was seinen Platz hat, aber dass sie nicht das ganze Leben von Menschen bestimmen dürfen, weil sie dann das Leben der Menschen zerstören.
Ja. Also wenn man keine Freude mehr am Leben haben kann oder überhaupt das Leben genießen kann, in den flüchtigen Momenten, in denen man mal Pause hat, das ist, ich glaube, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Also es ist gerade Herbst, ich gehe viel in den Wald, ein bisschen Pilze sammeln und das ist schon schön, mal abzuschalten, ja, nichts zu hören. Außer wenn man sich ein bisschen in die Hose macht, weil es irgendwo knackt. Aber auch das ist ja dann so dieses kurze Gefühl von Angst und ja, auch das ist ein bisschen irgendwie Teil des Lebens, ja.
Ja,
Aber
würde ich
selbst das
sagen.
kann man ja als jemand, der absolute Depressionen hat oder im Nihilismus ist, nicht mehr genießen,
Genau,
ja.
auch das hat keine Intensität mehr
Ja, das
dann.
hat ja keine Bedeutung mehr. Ich habe hier ein Part in deinem Buch, ich lese mal kurz vor. Ich hab sehr viele Teil in deinem Buch
Ich bin beeindruckt.
ja, ich bin gar nicht dazu gekommen, alles vorzulesen. Ich sage einfach nur, lest das Buch. Es ist sehr schön, man kommt viel dazu, ein bisschen zu denken. Gegenwärtig finden sich jedoch immer weniger Menschen, die im Sinne Hannah Arendts als politische Freunde mit der Bereitschaft und Kompetenz zum Perspektivwechsel wahrhaftig miteinander darüber nachdenken, wie zu leben und was kollektiv zu tun sei, um Illusionen, Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Dass die Dinge so schlecht stehen, könnte damit zu tun haben, dass die politische Gemeinschaft im Westen durch eine von strategischem Konkurrenzverhalten geprägte Meritokratie zerstört wurde, die Menschen in Gewinner und Verlierer einteilt und immer weniger befreundete Gestalter einer gemeinsamen Lebensform kennt. Diese Entwicklung hat die Anhänger der Aufklärung in die Defensive gebracht. Kann engagierte Philosophie sie auf dieser Defensive herausführen? Okay, kann uns also Philosophie retten? Und wenn ja, wie?
Ja,
Bitte sag nicht David Brecht.
also wenn Philosophie nicht selbst als ein Konkurrenzunternehmen betrieben wird, das wird sie natürlich auch an den Akademien. Wer kann einen Job ergattern? Wer gewinnt irgendwelche Preise? Wer hat die höchsten Auflagen und so weiter? Sondern wenn sie als ein Versuch, ein nicht religiös und durch politische Dogmen bestimmtes Leben zu führen, wie ich am Anfang versucht habe zu sagen, dann kann sie tatsächlich die Kraft haben, die Leute aus Konkurrenzverhältnissen herauszuführen, weil sie diese Konkurrenzverhältnisse als etwas nicht Notwendiges durchschauen. Also man muss dann halt sehen, es ist gar nicht nötig, dass wir in diesen Verhältnissen leben. Und Hannah Arendt hat das schon sehr früh diagnostiziert, dass bereits die erste Aufklärung, also sie hat das nicht so genannt, also dass bereits die erste Demokratie in Athen durch die Meritokratie, also durch die Vorstellung, dass die das Sagen haben sollten, die größten Verdienste erworben haben, gefährdet worden ist, weil das eben zu scharfen Konkurrenzverhältnissen geführt hat. Und da spielte der Erfolg von Männern auf dem Schlachtfeld eine große Rolle. Also wer kriegt einen Job in der Verwaltung der Stadt? Ja, der sich auf dem Schlachtfeld bewährt hat. Und das führt dann oft zu Neid und eben zu der Verallgemeinerung von Kampfsituationen und gerade nicht dazu, dass man sich verständigt. Also wenn man sagt, da gibt es diese drei Ideale der Aufklärung, Vermeidung von Illusionen, Vermeidung von Grausamkeiten und Vermeidung von Ungerechtigkeiten, dann ist die scharfen Konkurrenzverhältnisse führen dazu, dass alle drei Ideale aufgegeben werden. Man benutzt Illusionen, um Leute einzuschüchtern, um einen Vorteil in der Konkurrenz zu haben. Man benutzt Grausamkeiten, die Androhung von Gewalt, um in der Konkurrenz sich durchzusetzen. Die viel Geld angehäuft haben, gelten vermeintlicherweise als die Erfolgreichen und deshalb bekommen sie eine Machtposition. Also Alle Ideale der Aufklärung können durch zu scharfe Konkurrenz verraten werden. Und das muss man einsehen, nicht? Wenn man das einsieht und sagt, es ist mir wichtiger, illusionsfrei zu leben, als in der Konkurrenz zu gewinnen. Es ist mir wichtiger, nicht Grausamkeiten ausgesetzt zu sein, als in der Konkurrenz zu gewinnen. Es ist mir wichtiger, dass Verteilungsgerechtigkeit herrscht, als dass ich der reichste Mensch der Welt bin. Dann werden sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. Aber dazu muss es eben diesen Entlarvungsprozess geben, dass die Konkurrenzgesellschaft kein gutes Mittel ist, um eine aufgeklärte Kultur aufrechtzuerhalten.
So, wie machen wir das denn jetzt? Wie überkommen wir die Konkurrenzgesellschaft?
Wie wir sie loswerden.
Ja. Oder
Ja.
wie kommen wir über, also wie entwickeln wir uns über sie hinaus?
Ja, das ist ein kulturelles Problem. Also da müsste es halt möglichst viele Einheiten. Also ich glaube, dass halt die Schulen da eine ganz große Rolle spielen. Nicht, dass die Schulen nicht die Funktion haben, und das ist gegenwärtig so, Kinder darauf vorzubereiten, in der Konkurrenzgesellschaft besonders erfolgreich zu sein. Sondern die Schulen müssten Lebensräume sein, in denen ein anderer Lebenszusammenhang ausprobiert wird als der Konkurrenz. Man könnte zum Beispiel mal aufhören, den Leuten dauernd Noten zu geben, nicht? Man könnte einfach mal, wenn sie sich für dies oder jenes interessieren, gucken, wie gut sie in der Lage sind, das oder jenes zu machen. Also man kann sie ja ab und zu mal von Experten beurteilen. Aber was ich an Schulen erlebt habe, ist, das ist vielleicht eine Spezifizität jetzt der Zürcher Verhältnisse, dass 12-jährige Kinder mit 2 Stellen hinterm Komma in ihrem mündlichen Verhalten beurteilt werden. Also man meldet sich und dann bekommt man entweder eine 4,25 oder eine 4,5 für diese Wortmeldung. Und das ist absolut verrückt, finde ich, nicht? Also das führt teilweise dazu, dass die Kinder sich dann eben nicht mehr melden, weil sie Angst haben, eine schlechte Bewertung zu bekommen. Und wenn sie nichts sagen, ist das günstiger, als wenn sie was Falsches sagen. Und ich meine, es ist ja im Internet auch so, dass man dauernd irgendwie einen positiven oder negativen Haken kriegt. Ja, es ist die Menschen werden permanent bewertet und diese Bewertung findet in Konkurrenzverhältnissen statt und das beginnt eben in der Schule. Das beginnt in der Grundschule, nicht? Und das könnte man ja einfach mal abstellen, dass man aufhört. Es gibt ja Schulen, die statt so einen Notenspiegel zu machen, einen Text produzieren. Das ist für die Lehrer natürlich viel aufwendiger, dass sie eine Seite über jedes Kind schreiben, was das so gemacht hat und was sie für einen Eindruck von dem Kind haben, nicht? Aber die Leute quantifizierend, permanent, zu bewerten, ist schon mal eine schlechte Idee, meiner Ansicht nach. Wenn man glaubt, in den Schulen müssten Menschen heranwachsen, die eine andere Gesellschaft veranstalten als die, die wir gegenwärtig haben. Und wenn wir sagen, die wir gegenwärtig haben, die ist nicht so besonders erfolgreich, was aufklärische Ideale angeht, die ist auch ökologisch gefährdet, dann ist das
Ökonomisch so und so.
ökonomisch auch, ja, dann wäre es dringend nötig, dass die Schulen Versuchsräume sind, in denen andere Lebensformen entstehen, nicht?
Ja, ich meine, wir befinden uns ja, du schreibst es ja auch am Anfang deines Buches, in einer doch sich sehr extrem verändernden Welt aufgrund des ökologischen Wandels auch, aufgrund der Tatsache, dass viele alte, weiße Männer, aktuell große, mächtige Staaten vorstehen, und die denken, also sie selbst persönlich sind zu kurz zu kommen oder ihre Länder stehen in der Geschichte schlecht da. Und da geht es um Trump, da geht es um Putin, da geht es um Xi. Und das macht die Welt natürlich unglaublich unsicher. Und das wird sich dazu ausweiten, dass sich vieles radikal verändert. Und die Frage ist, wie gut ist unsere aktuelle Konkurrenzgesellschaft darauf vorbereitet? Und ich würde sagen, absolut null. Absolut null. Und es wäre besser, der zukünftigen Generation da einen Ausweg aufzuzeigen, dass Konkurrenz miteinander euch nicht retten wird. Also wir müssen den Kindern eigentlich beibringen, ihr müsst miteinander arbeiten, ihr müsst Gemeinschaften bilden, ihr müsst gut kommunizieren können und ihr müsst euch auch selber Gedanken machen können, was macht euch glücklich, aber was hilft euch auch in der Zukunft zu überleben. Und permanentes Konkurrenzdenken wird da nicht hilfreich sein, sonst enden wir, glaube ich, ein bisschen so wie in der Zombie-Welt, wo alle sich gegenseitig umbringen und das ist ein absoluter Kollaps dann von Zivilisation. Mehr ist das
Ja,
dann
ja.
nicht mehr.
Ja, also ich glaube, dass die Technologien, die wir haben, also die Handys und das Internet, sind ja ursprünglich gedacht worden, die Kommunikation zu befördern, die Kenntnisse über andere Kulturen schneller möglich zu machen, Wissen unabhängig von hierarchischem Bildungssystem zu verbreiten. Ja.
Das dachte man beim Buchdruck auch.
Genau,
Und
ja.
dann hat sich das erstmal zu einer wirklichen, so einem Moloch an auch
Ja.
propagandistischen Flugblättern etc. entwickelt. Und bis wir das überwunden hatten, hatten wir in ganz Zentraleuropa zwei 40-jährige andauernde Kriege, die Zentraleuropa absolut verwüstet hatten.
Ja. Das ist eine sehr gute Beschreibung der Probleme im 17. Jahrhundert. Also da spielt sicher der Buchdruck und die Desinformation, weil jeder so einen Titel haben konnte und Mist verbreiten konnte, auch eine Rolle. Und das ist jetzt alles noch viel brisanter, weil das sehr viel schneller geht. Aber im Prinzip, das hat man ja auch manchmal gesehen beim arabischen Frühling, sind diese Kommunikationsmedien auch potenziell Solidarisierungs- und Kooperationsmaschinen. Man kann sie dazu auch benutzen, nicht? Also so wie man ein Messer benutzen kann, um jemand zu operieren und einen vereiterten Blinddarm rauszunehmen, kann man das Messer dazu benutzen, jemand umzubringen, nicht? Ja.
Sorry, schon wieder unterbrochen, aber an der Stelle mal was Positives. Es gab in Nepal jetzt vor einigen Wochen, ist das schon her, Demonstrationen vor allem von der jungen Generation, also Gen Z. So.
Ja.
Von Seiten der Regierung wurde Polizei aufgefahren, Menschen sind gestorben, vor allem auf den Seiten der Protestierenden. Die Protestierenden haben das Parlament abgefackelt,
Ja.
die Regierung gestürzt und dann via Discord eine neue Vorsitzende gewählt, also eine neue
Ja,
Regierungschefin.
ja.
Und das Erstaunliche daran ist, man könnte ja denken, der populistischste in diesem Discord, irgendwie der jüngste und populistischste gewinnt. Tatsächlich hat eine ältere Frau gewonnen, die über Jahrzehnte gegen Korruption im Land gekämpft hat
Ja.
und schon Teil der ersten Revolution in Nepal war. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass
Ja.
die Werte der Aufklärung, egal ob sie tatsächlich so gelehrt werden oder nicht, in der jungen Generation durchaus vorhanden sind.
Ja.
Also Menschen im jungen Alter nehmen diese gesamten technologischen Entwicklungen, nehmen ihr kritisches Denken, nehmen ihre Erfahrung und ihr Wissen und treffen auch auf den sozialen Medien eine durchdachte Entscheidung zum
Ja.
Wohle ihres Landes und zum Wohle ihrer eigenen Zukunft. Also es gibt immer diese kleinen Körner der Hoffnung.
Ja. Also das habe ich auch wahrgenommen. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Was mich auch beeindruckt hat an diesen Protesten ist, dass das Logo von One Piece stammt.
Da
Also
hinten, da hinten, da hinten, sehen Sie es?
okay, ja.
Das
Also
Anime ist grandios, ja. Und das Manga so und so.
diese Leute, die als Seeräuber ausziehen, um einen Schatz zu finden und dann eine Befreiungsbewegung werden, nicht? Das ist ein geniales Logo, finde ich, auch
Ja, es ist
für.
auch eine unglaublich gute Story.
Ja, ist eine gute Story.
Ich finde es auch interessant, dass Menschen sich ihre Helden und ihre Vorbilder mittlerweile in Manga und Anime suchen, weil nicht zwangsweise lebende Menschen noch gute Vorbilder sind.
Ja, also das, was du vorhin angesprochen hast mit dem, also mein Sohn, der 24 ist, hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, auf das Alter von Clinton, von Bush, von Trump, dass die alle quasi derselbe Jahrgang sind, dass Putin ein bisschen jünger ist, Xi ein bisschen älter und dass es irgendwie merkwürdig ist, dass seit 30 Jahren derselbe Jahrgang die Weltmächte regiert, nicht? Das bedeutet natürlich, dass es da auch eine ideologische Enge gibt, nicht? Weil die Leute haben natürlich in jedem Jahrgang bestimmte Vorstellungen, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat. Und offenbar hat es da viel zu wenig Wechsel gegeben. Und das Erstarrungs- und Erstickungsgefühl, in dem wir im Moment existieren, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es da zu wenig Wechsel gegeben hat.
Die Alternativlosigkeit erdrückt uns auch im
Ja.
politischen Denken. Und das Tragische daran ist, dass wir auch in Europa sehen, dass die Alternative zur Alternativlosigkeit Dinge sind, die wir im letzten Jahrhundert eigentlich hätten begraben sollen. So grundsätzlich.
Ja,
Komplett.
ja, ja. Also es gibt auch, um da nochmal auf den Steve Bannon zurückzukommen, die Vorstellung, dass es eine Analogie zwischen immer wiederkehrenden Kriegen, so im Abstand von 70 bis 80 Jahren, und wirtschaftlicher Disruption gibt. Also man kann quasi die Erstickung und Erstarrung in der Ideologie von Herrn Bannon nur aufbrechen, indem man alles regelmäßig in die Luft jagt und dann ein Rebooting macht. Aber das Problem ist, dass die Explosionen immer heftiger werden, weil die Mittel, mit denen man alles in die Luft jagt, immer größer werden, nicht? Also Einstein hat das ja mal gesagt, nach dem nächsten Krieg werden die Menschen
Mit
mit
Pfeil und Bogen.
Pfeil und Bogen aufeinander losgehen, weil die technischen Mittel, sich gegenseitig zu zerstören, so heftig geworden sind. Also man muss einen Weg finden, aus der Erstarrung, aus diesen Erstickungszuständen herauszukommen, ohne alles kaputtzuschlagen, nicht? Das ist das gegenwärtige Problem. Also, dass sich die Verhältnisse ändern werden. Also entweder es gibt ökologische Katastrophen und Kriege und unsere Lebensform wird auf diese Form beendet, oder wir finden in dieser Lebensform einen Weg, sie ohne große Gewalttätigkeiten, ohne große Zerstörung zu transformieren, nicht?
Ich empfinde es als Frau auch als unglaublich denkfaul von jemandem wie Steve Bannon, einem Mann. Ich höre übrigens viele auch so sich selbst als liberal identifizierende, relativ noch junge Männer, die meinen, ja, so ein Krieg jetzt ist jetzt auch gar nicht so schlimm, ja. Dann lernen die Leute mal wieder, also die junge Generation, was es ist, sich aufzuopfern. Und dann denke ich mir, okay. Ich will nicht irgendjemanden aufopfern, weder meinen Vater noch meinen Bruder noch irgendjemand anders, ja. Warum zum Teufel fällt es euch so schwer, da in friedlichen Dimensionen zu denken? Warum fällt es Männern auch so schwer zu, ich weiß nicht, also nichts gegen dich, du bist ja auch ein Mann, ja. Aber diese Herren der Schöpfung sind so der Meinung, wir müssen nur mal kurz was in die Luft jagen und dann ist, wenn der Rauch sich verzieht, dann ist schon alles wieder in Ordnung. Und dann sitzen sie hinter ihrem Mikrofon im stillen, warmen Kämmerlein und haben keine Ahnung, was das dann aber bedeutet, ja.
Ja.
Der Tod, die Zerstörung. Frauen müssen das wieder aufräumen. Frauen müssen die ganze Arbeit leisten, was Fürsorge angeht, was sich kümmern angeht, was die no nächste Generation gebären angeht, die ganze Arbeit, die das Wiederaufbauen bedeutet. Also für Männer scheint das so eine Art Erlebnispark zu sein. Für Frauen ist es die absolute Hölle auf Erden. Und ich verstehe nicht, ich verstehe absolut nicht, wie solche Typen sich überhaupt fortpflanzen können und jemanden finden als Frau, die das in Ordnung findet, in so einer Denkwelt zu sein, in der, ach, ein kleiner Krieg, ach, was soll's, dann lernen alle wieder, was so die richtigen Werte sind, ja. Was es bedeutet, für sein Land zu sterben und dass Demokratie ja nicht frei ist, ja, also, dass sie nicht kostenlos ist. Ja, aber ich muss nicht auf dem Altar der Demokratie Menschen opfern. Nur weil du nicht in der Lage bist, in diplomatischen Kategorien zu denken. Oder weil du nicht in der Lage bist, zu akzeptieren, dass Regulation, dass Gesetze, dass wenn der Rechtsstaat für alle gilt, dass es dann friedlicher wird. Weil du das nicht akzeptieren möchtest, weil du denkst, als Mann stehst du über dem Gesetz, weil du reich und mächtig bist. Also deswegen, das kotzt mich wirklich an. Also das kotzt mich wirklich an.
Ja, das verstehe ich völlig, und ich glaube, dass diese Vorstellung, die du gerade genannt hast, wenn der Rauch sich verzieht, ist alles wieder in Ordnung, dass das eine Hollywood-Vorstellung,
Ja,
die
das ist absolute Ideologie.
nichts mit der Realität zu tun hat. Also nicht nur, dass die Frauen dann wieder aufräumen müssen, sondern die Männer, die das überlebt haben, sind traumatisiert. Also mein Großvater ist 1900 geboren, er war im Zweiten Weltkrieg. Mein Vater ist 1913 geboren, er war auch im Zweiten Weltkrieg. Meine Mutter ist 1930 geboren, die ist in der Nazizeit groß geworden. Das waren alles traumatisierte Personen, die über bestimmte Dinge nicht mehr sprechen konnten. Es ist nicht so, dass das einfach dass man dann gestärkt als starke Person aus den Kampfhandlungen hervorgeht, sondern man kann hoffen, nicht verrückt zu werden. Und wenn man nicht verrückt wird, ist man eben traumatisiert, ist man verhärtet, hat man Schwierigkeiten, sich anderen zuzuwenden, hat man Schwierigkeiten, über bestimmte Sachen zu sprechen. Also die Gefühlskälte, die beispielsweise in Deutschland in den 50er und 60er Jahren herrschte, war ein Produkt der Traumatisierung der Menschen durch den Zweiten Weltkrieg, die das überlebt haben. Und die Menschen in der Ukraine, die Menschen in Gaza, die Menschen in Israel, die werden über Generationen hinweg traumatisiert sein.
Ja, weil dieses Trauma halt nicht aufgearbeitet wird. Also ich
Ja, man kann gar nicht so viele Therapeuten erzeugen,
nein,
um diese
so viele
Menschen.
Therapeuten gibt es nicht. Aber es wird ja auch viel darüber dann in deutschen Medien auch geredet, dass die Menschen in Ostdeutschland, also die neuen Generationen, auch noch diktatursozialisiert sind, nachdem die Diktatur schon längst weg ist. Naja, Leute, 40 Jahre Diktatur, was denkt ihr denn? Das ist generationelles Trauma, das sich hier fortsetzt. Ja, und davor hatten wir einen Krieg, ja. Also meine Großeltern haben immer aufgepasst, dass ich mein Essen aufesse, wenn ich bei ihnen war, weil das Trauma von Hunger nach dem Zweiten Weltkrieg so dermaßen groß ist, dass es sich bis in meine Generation durchgefressen hat, kein bisschen Essen zu verschwenden. Und da brauche ich keine westdeutsche Aktion von NGOs, die sagen, verschwenden wir kein Essen, das arme Essen und so. Und das brauche ich nicht. Ich hatte das zu Hause am Mittagstisch, das Trauma, ja. Und das hat sich durchgefressen bis in die Enkelgeneration. Und deswegen, ja, deswegen ich habe keinen Bock auf diese ganzen. Und es sind ja übrigens auch, was meine Erlebnisse angeht, so westdeutsche Männer, die seit 1945 keinen Krieg mehr hatten und so, und jetzt denken, das könnte ja schon ganz schick sein. Ja, okay. Ihr habt also offensichtlich keine Großeltern gehabt, mit denen ihr geredet habt, denen das wirklich traumatisch auf, also die ihr Trauma weitergegeben haben. Herzlichen Glückwunsch. Mein Trauma, Dankeschön. Ich will das nicht.
Also mein Großvater und mein Vater konnten nicht über den Krieg reden, außer dass sie sagten, es ist nicht gut, dass das passiert ist. Nicht? Also die hätten nie gesagt, das stärkt die Gesellschaft und dann weiß man mal wieder, was es bedeutet, sich fürs Vaterland, das war zu opfern, das war bei denen durch. Nicht? Meine Mutter konnte da mehr drüber reden, weil sie als Flüchtling und nicht als jemand, der in Kampfhandlungen verwickelt war, Opfer dieses Krieges war. Sie hatte als Flüchtling dann auch als alte Frau sehr viel mehr Verständnisse für die Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind, in den 2010er Jahren. Aber die Vorstellung, dass sich die Gesellschaft, wenn sie durch Kampfhandlungen durchgegangen ist, verbessert, dass gestählte, tapfere Leute da rauskommen. Das ist einfach eine Hollywood-Fantasie. Ja, da kommen schwer beschädigte Menschen raus. Also nicht nur, dass sie amputierte Beine und Arme haben, wie man das jetzt in der Ukraine sehen kann, sondern sie sind einfach viel weniger kommunikationsfähig. Also das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass man sich friedlich und offen miteinander verständigt, wie man leben will, das ist für verängstigte, traumatisierte Menschen gar nicht mehr möglich, nicht?
Ja, mit solchen Menschen, also nichts gegen, also die Menschen können ja nichts dafür. Aber mit solchen Menschen dann eine aufgeklärte Demokratie zu machen, kann ich mir auch schwer vorstellen. Weil dann kannst du, wenn du nicht kommunizieren kannst, dann, wie sollst du Demokratie machen? Ja, also dass diese Länder dann abrutschen in noch mehr Autokratie oder Diktatur, ist dann auch kein Wunder mehr, weil keiner mehr kommunizieren kann oder will. Weil
Ja.
alle Träume, die sie jetzt haben. Okay, wie gesagt, wie ich festgestellt habe, wir müssen das wiederholen an anderer Stelle mit mehr Zeit. Es war doch sehr philosophisch und es hat mir durchaus gefallen. Ich weiß gar nicht, wie ich aufhören soll. Deswegen hier meine generelle Frage. Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Eine Botschaft. Ja, sie sollen sich nicht auf Hass und Konkurrenz einlassen, nicht, sondern lieber auf Kooperation.
Herzlichen Dank, Michael Hampe. Es war mir eine Freude. Und wie gesagt, vielleicht hört und sieht man sich mal wieder. Ich werde
Gerne.
definitiv dich nochmal einladen. Vielleicht, wenn du mehr Zeit hast und dann auch im direkten Gespräch. Das
Gerne.
stelle ich mir dann auch sehr schön vor. Bis dann. Tschüss, tschüss.
Wunderbar. Danke dir. Ciao.